Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. An diesem herrlichen Sommer- und Sonnentag, an diesem Sonntag grüße ich Sie alle, Gemeindeglieder, Stiftskirchenbesucher und Urlauber und Reisende, die zufällig heute in unserer Stadt und in dieser Kirche sind. Ich freue mich und grüße Sie mit dem Wort vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobt der Name des Herrn. Amen. Und nun beten wir im Wechsel miteinander den 84. Psalm. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.
Meine Seele freut sich in den Menschen Gottes.
Der Vogel hat ein Haus gefunden. Deine Altäre, Herr Zebaoth. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr, großer Gott, lieber Vater, wir danken dir, dass wir jetzt hier sein können. Wir bitten dich, erfülle unser Herz mit einer großen Liebe zu dir. Wecke neues Vertrauen, erhöre uns durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist uns zu neuem Leben erweckt. Gott, du bist Anfang und Ende der Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt. Herr, erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir die Geschichte des Kämmerers aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kantake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war auch nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser, und da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Amen. Und nun lassen Sie uns vom Wochenlied 152 die Verse 1 bis 5 singen. Liebe Gemeinde, uns ist in der Sakristei ein Bub zugelaufen, Matthias Vogt. Er ist dort gut aufgehoben. Die Eltern mögen ihn doch nachher in der Sakristei abholen, wo immer auch für Eltern und kleine Kinder eine Übertragung stattfindet. Heute ist nun der 6. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und der Text für diesen Sonntag steht im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel. Und dort lese ich von Vers 4 ab. Zum Herrn kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber sei das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Amen. Stellen Sie sich vor, im Fernsehen läuft gerade eine Diskussion zum Thema, was ist der Mensch? An einem langen Tisch sitzen Fachleute und Experten, die sich über ihre goldenen Halbbrillen hinweg kritisch beäugen. Der freundliche Moderator gibt nach einer kurzen Begrüßung zuerst dem Arzt das Wort. Meine Damen und Herren, sagt er, ich habe ein Modell mitgebracht. Zuerst sehen Sie den Mensch mit Haut und Haaren und dann aufgeklappt die freigelegten Muskeln und Fasern und dann die inneren Organe wie Herz und Lunge und Nieren und Magen und dann das Knochengerüst. Für mich ist der Mensch ein anatomisches Gebilde. Dann als zweiter darf sich der Psychologe erklären. Stellen Sie sich einen Eisberg vor. Ein Siebtel ist über dem Wasser zu sehen. Sechs Siebtel sind unsichtbar. So beim Mensch. Das meiste ist das Unsichtbare, Unbewusste. Und von dort wird der Mensch durch Triebe gesteuert. Für mich ist der Mensch eine getriebene Kreatur. Als dritter bekommt der Soziologe das Wort. Ich sehe den Menschen in seinen verschiedenen Rollen. Als Ehemann nimmt er seine Frau in den Arm. Als Vater spielt er mit seinen Kindern Lego. Als Polizeibeamter straft er die Falschparker. Und als Christ geht er sonntags in die Kirche. Die verschiedenen Lebensbereiche überlappen sich. Teilmenge und Restmenge. Für mich ist der Mensch ein gekonnter Rollenschauspieler. Und dann wird auch noch der Biologe um einen Beitrag gebeten. Ich gestehe, sagt er, dass ich Vertreter des konsequenten Darwinismus bin. Durch Millionen in Jahre hindurch ist die Rasse Mensch entstanden durch Selektion und Mutation. Immer so nach dem Prinzip Zufall. Für mich ist der Mensch ein zufälliges Entwicklungsprodukt. Schon will sich der Pädagoge an der Krawatte ziehen, weil er nun mit seiner Meinung ins rechte Bild kommen will. Da bemächtigt sich ein anderer des Mikrofons, einer, der gar nicht an diesem Tisch saß und gar nicht in diese Runde gehörte. Und er sagte, Entschuldigung, dass ich störe, aber meine Einwendungen werden immer als Störungen empfunden. Trotzdem möchte ich es Ihnen sagen, Ihnen, Herr Doktor, die Sie den Mensch als anatomisches Gebilde sehen, Ihnen, Herr Soziologe, die Sie den Menschen als Rollenfigur bezeichnen, Ihnen, Herr Biologe, die Sie den Menschen nur als so ein Abfallprodukt des Entwicklungsprozesses ansehen können. Ich möchte Ihnen als Theologe, genauer als Gottesgelehrter, noch genauer als Apostel des Herrn dies eine sagen, nämlich der Mensch ist ein Stein. Sicher gäbe es noch vieles andere zu sagen zu dem, was Sie alles gesagt haben. Trotzdem möchte ich Ihnen heute und jetzt sagen, der Mensch ist wie ein Stein. Bevor diese Diskussionsmänner an die Decke gehen und der Moderator seine Runde retten will, schalten wir das Gerät ab. Der Mensch ist ein Stein. Es bleibt uns im Gedächtnis. Der Mensch ist wie ein Stein, das geht uns durch die Gedanken. Der Mensch ist wie ein Stein, diese Aussage ist so sperrig, dass wir einige Erläuterungen benötigen. Und diese finden wir genau in jenem Text, den wir vorhin im ersten Petrusbrief aufgeschlagen und auch gelesen haben. Drei Erläuterungen, nämlich zum ersten: Der Mensch ist ein Fundstein, ein Findling, ein erratischer Block, so wie wir ihn waggonweise in Geröll halten oder in Steinbrüchen finden. Auch wenn Sagenerzähler meinen, dass dies früher Schleudersteine der Riesen oder Wurfsteine des Teufels gewesen seien, so wissen doch Geologen, dass dies Teile der Schöpfung sind. Der Findling ist tot, so wie nur ein Stein tot sein kann. Der Findling ist hart, so wie nur ein Stein hart sein kann. Er ist wertlos, so wie nur ein Stein wertlos sein kann. Der Findling ist übrig. So lange, bis eines Tages auf diesem Platz einer auftaucht, dem Steine nicht egal sind. Der sucht einen heraus und reinigt ihn liebevoll von allem Dreck. Und dann behaut er ihn mit kräftigen Schlägen und gibt ihm eine lebendige Struktur. Und dann bringt er ihn auf das Maß, das diesem Stein angemessen ist. Der Stein ist nicht wiederzuerkennen. Liebe Freunde, wir verstehen das Bild. Der Mensch findet sich haufenweise auf den Halden und Äckern dieser Welt. Auch wenn Geschichtenerzähler meinen, dass der Mensch ja nur so ein Zufallsprodukt sei, das so zufällig auf die Scheibe Erde geschwemmt worden sei, so wissen doch die biblischen Erzähler, dass er Teil, wichtigster Teil von Gottes Schöpfung ist. Sicher, von Natur aus ist der Mensch tot, so wie nur ein Stein tot sein kann. Von Natur aus ist er hart, so wie nur ein Stein hart sein kann. Von Natur aus ist er wertlos, so wie nur ein Stein wertlos sein kann. Der Mensch ist übrig, so lange, bis einer auf diesem Felde geboren wurde. Einer, der dann sagte, ich bin gekommen zu suchen und lebendig zu machen. Er sucht sich einen heraus und reinigt ihn liebevoll von allem Sündenschmutz mit seinem heiligen Blut. Warum verwechseln wir diesen Sammler immer wieder mit einem Schinder, der uns partout nicht in Ruhe lassen will? Und dann behaut er ihn mit kräftigen Schlägen, die ihn zutiefst erschüttern, und gibt ihm eine eigene, eine besondere, eine originelle Struktur. Liebe Freunde, warum verwechseln wir unsere Krankheitsschläge, unsere Berufsnöte, unsere Ehekrisen? Warum verwechseln wir dies alles mit undurchsichtigen Schicksalsschlägen, die dieser Gott nicht zulassen darf? Johannes Calvin, der Schweizer Reformator, sagte auf seinem bitterschweren Leidenslager: Ich leite es gerne, Herr, denn es ist deine Hand, die mich schlägt. Meine Traurigkeit, Herr, es ist deine Hand. Meine Bangigkeit, Herr, es ist deine Hand. Meine Niedergeschlagenheit, Herr, es ist deine Hand. Meine Krankheit, Herr, es ist deine Hand. Und dann gibt er diesen Menschen ein Maß, nämlich das Maß des Kreuzes, das allein diesem maßlosen Menschen angemessen ist. Seine unermessliche Barmherzigkeit in seinem Tod. Warum verwechseln denn wir dieses Kreuzesholz gar mit einem Stecken, der uns wie in der Reiteraffäre sogar barren will? Seine Maßnahmen haben nichts mit menschenquälerischen Ideen zu tun. Seine Maßnahmen in unserem Leben sind Maßnehmen am Kreuz, die uns so bilden wollen, dass wir nicht mehr wiederzuerkennen sind. Der Mensch, Sie sind ein Fundstein, ein Findling Gottes. Und das Zweite, der Mensch wird zum Baustein. Denn wenn er nur alleine in der Gegend steht, auch schön behauen und gereinigt, dann erinnert er an einen Gedenkstein oder Grabstein. Aber Gott wollte doch keinen Friedhof, sondern er wollte eine Kirche, ein Haus. Und deshalb macht er jeden zu einem Baustein. Nur im Verbund mit anderen erhält er einen Sinn. Nur im beständig mit anderen zusammen kommt er zu seinem Zweck. Nur als einer von vielen hat jeder seine Funktion. Der eine dort, der Stein, der gehört zur Außenmauer und schützt diesen Raum. Wenn der fehlen würde, hätte die Wand eine Lücke. Und der Stein gehört zur Treppe und führt auf die Empore. Und wenn der fehlen würde, dann könnten wir nicht mehr hinaufgehen. Und der gehört zum Pfeiler und trägt die Dachlast. Und wenn der fehlen würde, bräche das ganze Dach herunter. Jeder noch so kleine und unbedeutende Stein hat eine ganz große Funktion. Im Verbund mit anderen wird er getragen und er trägt andere. Dieses Haus, diese Stiftskirche besteht aus vielen Steinen. So wie Gottes Haus, seine Gemeinde immer aus vielen Steinen besteht. Jeden will er einfügen und einsetzen. Jeder hat seine spezielle Funktion. Der gehört zur Jungschar und spielt die Gitarre. Und wenn der fehlen würde, gäbe es nur einen miesen Gesang. Und der gehört zum Gemeindedienst und trägt die Blätter aus. Und wenn der fehlen würde, dann risse der Kontakt ab. Und der gehört zur Nachbarschaftshilfe und bettet die Alten. Und wenn fehlen würde, dann wäre die Einsamkeit in der Innenstadt noch größer. Mir fällt auf, wie viel sich unter Wert verkauft fühlen. Deshalb wollen sie sich selbst verwirklichen. Deshalb ist Selbstverwirklichung das Thema unseres Lebens. Mir fällt weiter auf, wie viel sich mit der bescheidenen Rolle in ihrem Leben nicht zufrieden geben wollen. Man wollte doch etwas Größeres, man wollte doch etwas Wichtigeres werden, doch nicht nur solch kleine Nummer. Mir fällt auch auf, wie viel Leiden an ihrem nutzlosen Dasein in der Masse. Ich bin übrig als 20-jähriger Student an der Massenuniversität. Ich bin übrig als 50-jähriger im Großbetrieb, die warten nur, bis ich gehe. Ich bin übrig als 80-jähriger im Pflegeheim. Ich bin übrig, so sagen so viele. Und wenn Sie heute Morgen hier in dieser Kirche es auch sagen, ich bin übrig, dann hören Sie und dann lassen Sie sich sagen, bei diesem Gott sind Sie nicht übrig. Bei diesem Herrn sind Sie nicht nutzlos. Bei ihm sind Sie nicht unter Wert verkauft. Jeder von Ihnen hat eine solch spezielle Funktion, die nur Sie ausfüllen können. Wenn Sie nicht da sind, Sie persönlich, dann hat Gottes Haus ein Loch. Und Sie werden merken, in diesem Verbund, da werden Sie getragen. Und Sie können andere tragen. Der Baumeister Jesus Christus, der selbst der Grund und Eckstein ist, der will Sie zum Baustein haben. So wichtig ist dem Ihr Leben. Der Mensch wird bei ihm zum Baustein. Aber auch eine dritte Erläuterung ist noch in diesem Text angefügt, nämlich Der Mensch bleibt ein Schmuckstein. Auch wenn er jetzt zum Ensemble vieler Steine gehört, er wird nicht zur Nummer, zum Material, zum Es. Jeder behält seine Größe, seinen Zuschnitt, seine Originalität. Das Steinmetzzeichen, das vor Jahren einmal der Meister auf diesen Stein gehauen hat, verwittert auch durch die Jahrhunderte nicht, so wie wir es in den Gängen dieser Kirche an vielen Stellen sehen können. Doch der Findling ist und bleibt ein Schmuckstein, liebe Freunde. Im Ensemble der Gemeinde verlieren wir nicht unser Profil. Keiner wird zur fortlaufenden Nummer, zum Menschenmaterial, zum Neutrum, so wie es in der Antike gewesen ist. In Ägypten zum Pyramidenbau wurden ganze Völker verschlissen. Oder in Griechenland setzte es Arbeitskolonnen voraus, die den Unterbau trugen. Und in Rom, da brauchte es Massen von Menschen, die anderen vorgesetzt wurden zur Volksbelustigung. Gott ist extra auf diese Erde gekommen. Und die Bibel betont von Anfang an den unverlierbaren Wert eines jeden einzelnen Menschen. Und deshalb findet er ihn, behaut ihn, setzt ihn ein und gibt ihm jenes Steinmetzzeichen, das aussieht wie eine Krone. Petrus weiß, was diese Krone bedeutet, nämlich auserwählt, das auserwählte Geschlecht, königlich, das königliche Priestertum und heilig, sein heiliges Volk. Und liebe Freunde, dieses Steinmetzzeichen verwittert nicht durch die Jahre hindurch. Da mögen wir von Sorgen gezeichnet sein, die uns im Gesicht geschrieben sind, mitten im schönsten Juli. Da mögen wir von Krankheiten gezeichnet sein, die uns tief beugen. Da mögen wir vom Alter gezeichnet sein, das Alter, das uns alle Lebenskräfte nimmt. Dieses Steinmetzzeichen ist unübersehbar, auserwählt, königlich, heilig. Das ist unser Schmuck. Liebe Freunde, der 20. Juli erinnerte an die Märtyrer unserer Kirche, auch an Dietrich Bonhoeffer. Und im Jahre 1944, im Gefängnis von Berlin-Tegel, schrieb er einen Text zum Thema Mensch mit der Überschrift »Wer bin ich?« Und in den letzten drei Zeilen heißt es »Wer bin ich?« Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Wer ich auch bin, Herr, du kennst mich, hoffentlich als lebendigen Stein, dein bin ich, oh Gott. Amen. Und so lassen Sie uns jetzt miteinander singen vom Lied 217. 217, die Verse 1 bis 3 und 7, Herz und Herz vereint zusammen. Herr, wir danken dir, dass du jeden kennst. Du willst auch jeden brauchen und deshalb bereitest du ihn vor. Wir leiden immer wieder an unserem Leben, an unserem Platz, an unserer Führung. Gib uns das feste Vertrauen, dass du deine Hand im Spiel hast und etwas machen willst, was für die Ewigkeit Bestand hat. Was immer auch geschieht, Begreifliches und Unbegreifliches, Leichtes und Schweres, Frohes und Trauriges, im Vertrauen auf dich sind wir geborgen. Wir bitten dich für alle, die in Angst und Schrecken leben, die nach Erlösung schreien. Herr, wir bitten dich für alle, denen das Wasser bis zum Halse steht, die von den Strömen der Gefahr mitgerissen werden und im Feuer der Versuchung zu verbrennen drohen. Erlöse sie von dem Bösen und bewahre sie vor dem Tod ihrer Seele. Herr, wir bitten dich aber auch für die, die Urlaub machen können. Schenke du ihnen Zeiten der Besinnung, in denen sie Zeit für dich haben. Segne unsere Waldheime, unsere Lager und Freizeiten. Herr, wir bitten dich für alle, die vergessen haben, dass sie auf deinen Namen getauft sind. Ihr Leben trägt das Zeichen deines Kreuzes und das Zeichen deiner Krone. Sie und uns alle, lass deine ausgestreckte Hand ergreifen. Wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Durch Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ach ja, wenn ich überlege, mit was Lieb und Gütigkeit. Wir singen 484 zum Schluss. 484, 4, 5 und 10. Liebe Gemeinde, jetzt im August werden in unserer Gemeinde 200 Pakete gepackt mit Grundnahrungsmitteln. Und diese 200 Care-Pakete zusammen mit 500 rumänischen Bibeln von Gemeindegliedern nach Rumänien gefahren. Wir danken Ihnen, dass Sie mit Ihren Opfern solche Aktionen ermöglichen. Wir denken auch heute mit diesem Opfer an unsere Brüder und Schwestern im notleidenden Rumänien. Zum Orgelnachspiel hören wir Felix Mendelssohn Bartholdy, Präludium C-Moll, Opus 37. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes zurück an Ihren Platz oder vielleicht auch in den Urlaub, in die Ferien. Gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen sich jetzt segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.